wenn sie auf einem Flug nach Mallorca vor dem Einstieg ins Flugzeug unterschreiben müssten, dass sie gelesen haben, was im Flugzeug alles passieren kann. Ich glaube, da wären sehr viele Menschen, die gar nicht in das Flugzeug einsteigen würden.
Ich bin schon davon überzeugt, dass das Thema alternativen Abfragen wichtig ist, aber dass sich das nicht jeder im Alltag einfach so selbstverständlich traut.
Man muss so lange nachfragen, bis man es verstanden hat. Wenn du es nicht verstanden hast, liegt es nicht daran, dass du zu blöd bist, sondern ich habe es halt nicht gut genug erklärt.
Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Kug und ich freue mich auf die heutige Folge.
Ja, hallo Thomas, schönen guten Morgen.
Markus, guten Morgen. Und du hast heute ein Thema mitgebracht. Das kann man zweierlei verstehen. Also wir unterhalten uns heute über Aufklärungsgespräche. Jetzt weiß ich nicht, ob du mich aufklären möchtest oder ob du uns darüber aufklären möchtest, wie das bei dir im Job abläuft.
Ja, beides, Thomas. Ich möchte dich oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aufklären, wie man gut aufgeklärt wird. Ist das verständlich? Ja. Also in doppelter Hinsicht.
Jetzt haben wir, glaube ich, den Kardinalsfehler eines Podcasts gemacht, indem wir ein Wort in den ersten drei Sätzen schon 10-mal verwendet haben. Aber das zeigt, wie wichtig uns das Thema ist, wie wichtig dir das Thema ist. Und deshalb glaube ich, lass uns doch gleich mal einsteigen und lass uns ganz nüchtern mal erklären, was du in deinem Job wirklich unter einem Aufklärungsgespräch verstehst.
Ja, ich glaube, das hat ja jeder schon mal erlebt, Thomas. Ich würde mal sagen, das ist jetzt nicht eine Folge mit dem größten medizinischen Input, sicherlich nicht, aber, glaube ich, eine Folge für alle Patientinnen und Patienten, die gar nicht wissen, naja, wie gehe ich in so ein Gespräch rein, was ist denn der Sinn des Gesprächs und vor allen Dingen, welche Fehler kann ich und auch der Arzt machen. Und wenn man da ein bisschen Bescheid weiß, geht man vielleicht in das nächste Aufklärungsgespräch etwas vorbereiteter, etwas entspannter. Denn irgendwann kommt es auf einen zu. Ja, und ich glaube, viele hatten schon Aufklärungsgespräche. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und fangen wir einfach mal an. Das ist also alles andere als eine lästige Bürokratie, Thomas, so ein Aufklärungsgespräch. Das ist wirklich ein zentrales Element jeder Behandlung, medizinisch, vor allen Dingen auch rechtlich und in erster Linie auch menschlich. Ja, der Patient, der soll wissen, was gemacht wird, warum etwas gemacht wird, welche Risiken es gibt und vor allen Dingen auch welche Alternativen. Und dann schafft so ein Gespräch zwischen Arzt und Patient Transparenz, Vertrauen und auch Mitsprache vom Patient. Das ist keine Formsache, sondern wirklich eine Grundlage von einer dann gemeinsamen Entscheidung.
Und Markus, wenn du jetzt gerade über Aufklärungsgespräche in der Form uns informierst, fällt mir spontan ein, dass ja Aufklärung auf zwei Ebenen stattfindet. So meine Wahrnehmung, entweder ich komme in eine Praxis, bekomme einen Fragebogen, den ich ausfülle und unterschreibe. Dadurch sollte ich aufgeklärt sein. Aber ich glaube, du müsstest uns einmal im Detail erklären, was wirklich der Unterschied ist zwischen, sage ich mal, für den Patienten, dass er etwas versteht, etwas mitgeteilt bekommt und wo überhaupt dann dieses Mitentscheiden stattfindet.
Also prinzipiell sollte bei jeder Entscheidung, die der Arzt macht, wenn es jetzt um Eingriffe, aber auch Medikamente schon geht, sollte ja der Patient mit einbezogen werden. Das ist jetzt was anderes. Ich muss jetzt, das wäre zu zeitaufwendig, wenn ich jetzt dem Patienten erzählen würde, wir machen jetzt deswegen EKG und deswegen machen wir Ultraschall und deswegen machen wir noch ein Belastungs-EKG. Das wäre zwar sinnvoll, aber ist im Alltag einfach nicht umsetzbar, sondern da setze ich voraus, der Patient sagt, Sie machen jetzt mal, Sie untersuchen das, was Sie brauchen. Und dann entscheiden wir oder dann besprechen wir den Befunden, entscheiden, wie es weitergeht. Wenn es aber jetzt um Eingriffe, Operationen oder irgendeine Form von Therapie geht, dann brauche ich ja im Grunde genommen das Einverständnis vom Patienten. Und das, genau darum geht es. Also gar nicht so sehr in dem Sinne, ich muss jetzt beim Aufklärungsgespräch immer sagen, was auch passieren kann, darum geht es auch, sondern Aufklärung geht ja in die Richtung auch, dass man sagt, der Patient soll verstanden haben, was er für eine Erkrankung hat und warum wir diese Therapiemaßnahme ergreifen oder warum wir keine Therapiemaßnahme ergreifen. Ist ja auch so mal zu sehen. Und das erfordert eben dieses Gespräch. Und ja, das sind, wie du dir vorstellen kannst, die Bedürfnisse sehr unterschiedlich.
Markus, dürfte ich nochmal kurz zwei Aspekte unterscheiden. Wenn man jetzt kurz vor einer Operation steht, würdest du sagen, dass diese Art der Aufklärung etwas anderes, intensiveres ist, als jetzt zum Beispiel eine Aufklärung über eine Therapie bei dir in der Praxis?
Also ich weiß, worauf du ansprichst und ja, also im Alltag ist es was anderes. Formal ist es eigentlich nichts anderes. In beiden Fällen habe ich die Pflicht, dem Patient auf eine einfache Art und Weise, so dass er es versteht, so mitzuteilen, was ich denke, was er für eine Erkrankung hat oder was er für eine Erkrankung nicht hat und welche Therapiemaßnahmen ich für ihn für erforderlich halte. Der Aspekt, den wir heute besprechen, ist natürlich ein Teil der Aufklärung, dass ich sage, Sie benötigen zum Beispiel in meinem Fall einen Herzkatheter, dann muss ich natürlich viel intensiver nochmal genau auf so ein spezielles Thema eingehen, wie wenn ich sage, Sie benötigen ein Blutdruckmedikament. Aber auch da muss ich eine Aufklärung machen und ihm vermitteln, warum brauche ich jetzt ein Medikament, warum kann ich das nicht ohne Medikament machen? Ist auch eine berechtigte Frage.
Dann lass uns doch einmal ein bisschen in den Kern dieser Aufklärungsgespräche einsteigen und vielleicht kannst du uns ja mal einen Tipp geben, was so die sinnvollsten und wichtigsten Fragen wären, die ein Patient stellen sollte, wenn er bei dir sitzt.
Ja, Thomas, das ist mal wieder eine Frage. Die drei wichtigsten, du weißt, ich liebe solche Fragen, gell, wenn ich mich noch entscheiden muss, aber ich werde es mal versuchen. Vielleicht zunächst nochmal, ich habe es eben schon erwähnt, die Bedürfnisse sind unterschiedlich. Also wir müssen immer erst mal gucken, welcher Patient sitzt denn vor uns. Manche sind sehr ängstlich, die wollen jedes Detail wissen, andere wollen nur das Wesentliche wissen. Einige haben zum Beispiel medizinisches Vorwissen, die sagen, brauchen Sie mir gar nichts zu sagen. Und andere, die Minderheit, sagen, ich will überhaupt nichts hören, gar nichts. Ja, sie machen das einfach und auch das ist natürlich zu respektieren. Sie müssen es aber, da kommen wir sicherlich später noch dazu, unterschreiben. Und da braucht man so eine gewisse, natürlich jetzt Einschätzung, welche Art von Patient sitzt vor einem, um dann sozusagen auf die Fragen einzugehen, beziehungsweise auch die Fragen herauszulocken aus dem Patienten. Jetzt zu deiner Frage, was sind die drei wichtigsten, die jeder stellen sollte? Ich würde mal sagen, auf alle Fälle sollte man fragen, was genau passiert bei der Untersuchung oder bei der Behandlung. Wir schränken uns jetzt vielleicht mal der Einfachheit halber wirklich auf Eingriffe ein, sonst wird es, glaube ich, zu komplex, Thomas, wenn du mit einverstanden bist.
Ja.
Die zweite Frage ist natürlich, welche Risiken bestehen? Und vor allen Dingen, wie wahrscheinlich sind sie? Du kennst es. Phänomen, Beipackzettel oder so ein Aufklärungsbogen, da steht natürlich alles Mögliche drin. Und ich antworte dem Patienten dann immer, wenn sie sehr besorgt sind, aber da steht da das und das drin und da steht da das drin, dass das auch passieren kann, sage ich, was würden Sie denn sagen, wenn Sie auf einem Flug nach Mallorca vor dem Einstieg ins Flugzeug unterschreiben müssten, dass Sie gelesen haben, was im Flugzeug alles passieren kann. Ja? Und ich glaube, da wären sehr viele Menschen, die gar nicht in das Flugzeug einsteigen würden, wenn sie schriftlich bestätigen müssten, was passieren kann. Aber man muss es fragen und vor allen Dingen jetzt der zweite Teil, und wie wahrscheinlich ist es? Ja? Und die dritte Frage, die finde ich auch ganz wichtig vielleicht, ist, welche Alternativen habe ich denn? Muss ich diesen Eingriff machen? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Und vor allen Dingen, mit welchen Vor- und Nachteilen ist es verbunden? Also diese drei Fragen, was passiert, welche Risiken und habe ich Alternativen, das sollte in jedem Aufklärungsgespräch zum Thema werden.
Das finde ich jetzt ganz interessant, weil die letzte Frage, welche Alternativen gibt es, würde ich jetzt aus meinem Verständnis heraus gar nicht fragen, weil ich an so ein hohes Vertrauen habe in die Medizin, dass ich sage, wenn man mir jetzt empfiehlt, das und das zu tun, dann traue ich mich schon gar nicht, den Arzt zu fragen, ja, haben Sie mal eine Alternative oder hätten Sie mal noch mal eine Alternative, gibt es das Brötchen vielleicht auch noch in eckig oder was auch immer. Das finde ich ganz interessant, dass du das als dritte Frageoption dem Patienten wirklich mit auf den Weg gibst.
Ja, und ich finde es interessant, dass du das interessant findest, weil wenn du jetzt in deinem Alltag mal schaust, glaube ich, dass du dir bei fast jeder Entscheidung, die du triffst, mag sie noch so banal sein, dich nach einer Alternative erkundigst.
Ja? Ja, aber nicht in der Medizin. In der Medizin ist es, glaube ich, nicht normal, so wie auch nicht jeder sich traut, eine Zweitmeinung einzuholen. Das ist auch ein Thema, was nicht ganz einfach ist.
Aber es sollte eben, und das, dazu dient ja die Folge, es sollte einfach ohne Scham und ohne Scheu und ohne falsche Demut dem Arzt gegenüber, sollte man diese Frage wirklich stellen. Und ein souveräner und in seinen Entscheidungen sicherer Arzt wird das nicht falsch aufnehmen. Im Gegenteil, er wird sagen, okay, ich habe hier einen aufgeklärten Patienten im wahrsten Sinne des Wortes vor mir. Und für den Arzt ist es auch immer wichtig, wenn er das Gefühl hat, Mensch, der hat das verstanden. Er hat sogar auch nochmal nachgefragt, nach Alternativen gefragt und sich dann für oder gegen den Eingriff entschieden. Ja, was Besseres kann dem Arzt ja gar nicht passieren.
Übrigens, um das zu verstehen, was ich gerade an dich nochmal zurückgespielt habe, müsste man sich die Folge Nummer 42, das Medizinstudium, anhören bei uns. Ich meine mich zu erinnern, dass du da über dieses weiße Kittel-Syndrom gesprochen hast, was aber ein bisschen damit zu tun hat, dass Patienten immer noch einen Heidenrespekt genau davor haben, obwohl ihr gar keine weißen Kittel mehr anhabt.
Ja, ich habe jetzt gerade ein weißes T-Shirt an, Thomas. Ich habe den Eindruck, dass das schon bei dir ausreicht, vor mir Respekt
zu haben,
oder?
Ja. Also man sieht mir an, dass ich vor Respekt fast mich nicht mehr traue, die nächste Frage an dich zu stellen. Aber Spaß beiseite, ich bin schon davon überzeugt, dass das Thema alternativen Abfragen wichtig ist, aber dass sich das nicht jeder im Alltag einfach so selbstverständlich traut.
Ja.
Lass uns mal so zu typischen Fehlern gehen, die in diesem Gesprächsverlauf stattfinden können. Was würdest du sagen, ist so ein wirklich klassischer Fehler jetzt aus Sicht eines Mediziners? Was kann er falsch machen?
Ja, die Frage müsste ich ja eigentlich auch wieder an dich zurückgeben, Thomas.
Ich hätte sofort eine Antwort.
Siehst du, dann beantworte doch mal die Frage und ich gucke mal, ob ich da noch was ergänze.
Ne? Also ich sage jetzt mal ganz platt, und das ist eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, ist, entweder es wird viel zu viel geredet oder es wird in, und du weißt, dass ich ein großer Lateinfreund bin, es wird in Fachchinesisch mit mir gesprochen und ich verstehe einfach das Ganze nicht. Das passiert durchaus immer wieder.
Ja, oder Fachlateinisch, wenn du schon so willst, ja, oder Fachgriechisch,
ja.
Genau. Ja, genau. Du hast es, du sagst es völlig richtig und das sind die häufigsten Fehler von Ärzten. Nebenbei gar nicht jetzt gegen die Ärzte gesprochen, sondern natürlich merkt man in seiner Blase, in der man lebt, nicht, wie man sich ausdrückt, gell? Sondern für uns ist die Kommunikation ja so wie wir sprechen, auch hier in dem Podcast, ist für mich ja normal und ich versuche mich mal immer wieder natürlich auf deinen Wissensstand einzulassen. Im Alltag geht es natürlich sehr oft unter. Ja? Vor allen Dingen auch im Krankenhaus, wo Ärzte sehr viel auch untereinander reden, wo es interdisziplinären Austausch gibt, ja, und dann immer so zu switchen, jetzt muss ich auf den Patientenmodus von der Sprache gehen. Das vergisst man manchmal, manche muss man auch zugeben, können es gar nicht. Nebenbei, um für die Ehrenrettung der Ärzte, es gibt sehr, sehr viele Bereiche, wo das ähnlich ist, wo ich mich auch so gefühlt habe, außerhalb der Medizin. Also jedes Mal, wenn ich mit einem Anwalt spreche, verstehe ich eigentlich nur Bahnhof, wenn es ins Detail geht. Und ich kann mich auch an manche Bausitzungen erinnern, Thomas, mit dir, wo ich ebenfalls nur Fachchinesisch gehört habe. Also ich glaube, da würde man den Ärzten Unrecht tun, wenn man behaupten würde, es ist nur in diesem Fachgebiet so, sondern es ist ein generelles Problem, wenn jemand als Laie in einen anderen Bereich hereinkommt und muss dann auf Grundlage von Informationen, die er von dem Experten bekommt, Entscheidungen treffen, oder?
Ja, das sehe ich auch noch genauso wie du. Und natürlich, glaube ich, muss man auch fairerweise dazu sagen, dass speziell in eurem Beruf die Zeit, die ihr dafür habt, natürlich auch reglementiert ist. Das soll jetzt kein Jammern in eurem Sinne sein, aber ihr könnt halt nicht stundenlang Gespräche führen. Ich in meinem Job kann tatsächlich, wenn es um Bauthemen geht, auch mal gar eine Stunde darüber reden. Das geht bei euch einfach nicht.
Ja, aber Patientinnen und Patienten können natürlich auch Fehler machen. Also wir hatten jetzt mal die Kardinalfehler der Ärzte und die Kardinalfehler der Patienten, wir hatten schon im Grunde um das angesprochen, sie trauen sich oft nicht nachzufragen, der Respekt ist zu groß, ja. Oder sie glauben, sie müssen jetzt sofort unterschreiben, ja, und dürfen praktisch, ja, also wir kriegen was vorgesetzt und hier unterschreib, sonst geht's dir schlecht. Ja. Also das ist natürlich nicht gut. Und das andere Extrem, wenn man sich vorher entweder im Internet, auch dazu hat man ein paar Folgen, Thomas, und oder beim Nachbarn oder beim Schulfreund irgendwie abholt, wie schlimm so ein Eingriff war und was da alles passieren kann. Und ich habe gehört, der Cousin vom Nachbarn, seinem Vater, der ist ja dabei gestorben und jetzt passiert es mir natürlich auch. Das ist natürlich genau auch wenig hilfreich für so ein Aufklärungsgespräch. Ja. Es gibt auch noch eine Gruppe, die kommen völlig unvorbereitet. Also die machen sich überhaupt keine Gedanken. Ja. Die muss man natürlich auch dann anders abholen.
Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Folge 170, da haben wir genau über das Thema Dr. Google und Co. gesprochen. Auch das kann man sich gerne nochmal anhören. Und war, glaube ich, auch sehr informativ in der Fragestellung, wie man aus Sicht des Patienten sinnvoll mit diesem Medium umgeht. Deshalb durchaus empfehlenswert. Markus, gibt es denn, wenn man jetzt über das Aufklärungsgespräch spricht, nochmal Besonderheiten, die jetzt gerade zum Thema Herzgesundheit zu beachten sind?
Naja, in meinem Fachgebiet geht es natürlich sehr oft um, ja, es geht ums Herz, gell? Und dadurch ist natürlich jede Form der Therapie und vor allen Dingen, wenn wir Eingriffe machen, geht es natürlich für den Patienten und auch für die Ärzte immer mehr oder weniger um Leben und Tod. So empfindet es der Patient natürlich. Und deswegen sind die Untersuchungen für den Patienten psychisch oft belastend, zum Beispiel Herzkatheter. Da muss man sich die Zeit nehmen. Meistens ist es so, wer schon mal einen Herzkatheter hatte, der weiß aus eigener Erfahrung, das ist jetzt nicht so schlimm und geht ganz anders in so ein Gespräch rein, wie jemand, der das erste Mal vor so einer Untersuchung steht. Dann haben wir natürlich oft auch lebenswichtige Entscheidungen. Zum Beispiel, lasse ich mir einen Defibrillator einsetzen? Lasse ich mir eine Operation machen? Nehme ich Gerinnungshemmer ein? Also viele Patienten sind da emotional, das merkt man dann auch sehr stark betroffen und das Herz ist halt einfach nicht irgendein Organ und deswegen muss man da besonders einfühlsam und auch strukturiert aufklären, und auch den Ängsten, die die Patienten dann mehr oder weniger äußern, wirklich auch Raum geben, aber auch immer für Klarheit sorgen. Ja? Und ich sage immer, je aufgeregter der Patient ist, desto ruhiger muss der Arzt sein. Das ist so ein Motto, nach dem ich mich versuche zu halten.
Würdest du sagen, dass das auch altersbedingt ist? Also kann man sagen, dass jüngere Menschen anders mit diesem Thema umgehen wie ältere Menschen? Oder kann man das über einen Kamm scheren?
Ja, so richtig über einen Kamm scheren, glaube ich, kann man es nicht. Manchmal ist mein Eindruck tatsächlich, je jünger der Patient ist, desto größer ist die Angst und Sorge. Vielleicht einfach deswegen, weil man diese Gelassenheit des älteren Menschen noch nicht hat, der schon viel erlebt hat, der schon viele Eingriffe, Operationen hatte, der vielleicht auch mehr Vertrauen hat in seinen Arzt. Also könnte sein, aber es ist, glaube ich, eher eine Persönlichkeitssache.
Jetzt lass uns doch mal nochmal konkret werden und vielleicht aus deiner Sicht auch wiederum ein paar Empfehlungen abgeben, wie man Aufklärungsgespräch vorbereiten kann. Ich würde jetzt mal sagen, in heutiger Zeit, Markus, geh einfach in mein ChatGPT oder KI-Agenten rein und sag dem einfach, bin morgen bei Dr. Knapp, Kardiologe, habe folgende Symptome, bitte gebe mir doch einen Gesprächsleitfaden für meinen morgigen Termin mit. Wie findest du das?
Wir hatten ja schon eine Folge auch über die KI in der Medizin und ich würde mal sagen, ich bin da gespalten. Also ich glaube, dass es sinnvoller ist, wenn man sich kurz die Zeit nimmt und wirklich mal überlegt, was möchte ich dann morgen in diesem Gespräch erfahren, was ist mir wichtig, welche Informationen habe ich, welche Informationen fehlen mir und diese drei Fragen, die wir vorhin erläutert haben, dass ich die in aller Ruhe stellen kann und danach wirklich sagen kann, ich kann eine Entscheidung treffen. Wenn jetzt jemand eine KI dafür braucht, ich würde es ihm jetzt nicht verbieten, aber ich glaube, das kriegt man sehr gut ohne künstliche Intelligenz hin. Und wichtig ist, glaube ich, dass man wirklich, um auf deine eigentliche Frage zu kommen, wie kann ich mich darauf vorbereiten, ja, indem ich mir wirklich diese Fragen aufschreibe, damit ich sie nicht in der Aufregung nicht vergesse. Ganz häufig so, dass Patienten da sitzen und sagen, jetzt wollte ich Sie noch was fragen, aber es fällt mir gerade nicht ein. Und es kommt dann auch oft nicht mehr, weil man so aufgeregt ist, dass das einfach nicht präsent ist. Also Fragen aufschreiben, was genauso sinnvoll sein kann, gerade auch bei älteren Menschen, einfach eine Vertrauensperson mitzunehmen, die zuhört oder auch sich Notizen macht. Ja, dann ist man hinterher zu zweit und kann auch mal vielleicht den Eindruck, den man selber hatte, mit einem anderen teilen, der auch im Gespräch dabei war. Ja, dann vielleicht so ein genereller Hinweis, lassen Sie es sich nichts aufschwatzen, also nicht jetzt irgendwie so hoppla hopp und das machen wir und am besten gleich morgen und das muss man, sonst also immer so Übertreibungen, gell? Wenn Sie das nicht tun und gleich morgen oder heute, dann können Sie sterben oder sowas, ja. Das ist in den seltensten Fällen haben wir so eine Situation und wirkt ehrlich gesagt unseriös, wenn man praktisch dem Patient versucht, Angst zu machen, um schnell eine Entscheidung herzuführen. Ja, also da nichts aufschwatzen lassen, aber natürlich auch nichts von anderen schlecht reden lassen, sondern versuchen, neutral in das Gespräch zu gehen. Ganz wichtig, wenn was unklar ist, nochmal nachfragen. Wenn es nochmal unverständlich ist, nochmal nachfragen. Also man muss so lange nachfragen, bis man es verstanden hat. Und nicht meinen, ich bin zu doof, sondern dann hat es halt der Arzt schlecht erklärt. Ja? Und das ist ja immer auch so, wie wir unseren Podcast aufbauen, Thomas. Wenn du es nicht verstanden hast, liegt es nicht daran, dass du zu blöd bist, sondern ich habe es halt nicht gut genug erklärt. Und
vielen Dank für die Blumen, lieber Markus. Ja, aber ich glaube, das ist klar.
Mhm. Last but not least, was für mich persönlich immer wichtiger wird in meiner Arbeit, aber auch in der Einschätzung von Patienten. Man sollte seinem Bauchgefühl vertrauen. Ja, nicht nur, aber immer mal so ein bisschen auch nochmal in sich hineinhören, sich Zeit nehmen für die Entscheidung. Und was sagt so mein inneres Gefühl zu so einem Eingriff? Ja, sage ich ja oder sage ich eher nein? Und das dann vielleicht auch mit in die Entscheidung aufnehmen.
Markus, zum Abschluss der heutigen Folge kommt, glaube ich, das Wichtigste, und zwar die Frage am Schluss der Einwilligung mit meiner Unterschrift. Und du weißt ja, dass ich schon einige Krankenhausaufenthalte mit OPs hinter mir habe, und ich bin da ja ein endlos vertrauensvoller Mensch. Mir legt man den Zettel vor der OP hin und ich unterschreibe den einfach, weil ich mir sage, was soll ich mir das jetzt alles noch durchlesen, was da drin steht. Ich glaube, das wird nicht immer so einfach sein, oder?
Ja, ich meine, wir brauchen halt, wir bewegen uns jetzt wieder auf diesem juristischen Pfad. Wir müssen ja irgendwie dokumentieren, dass der Patient tatsächlich einverstanden ist. Und das macht er mit einer Unterschrift. Und es gibt halt nun mal Fälle, ja, da gibt es Komplikationen, egal ob bei einem Eingriff oder bei einer Operation. Und wenn dann die Unterschrift fehlt, dann kommt Panik auf, ja, bei den entsprechenden Personen, weil im Grunde haben wir dann rein juristisch dem Patient eine Körperverletzung angetan. Und ich hatte formal keine Einwilligung. In den meisten Fällen natürlich, ja, und deswegen ist es so wichtig, dass das Gespräch wirklich gut abläuft, dass man ein Agreement hat, dass man so auseinandergeht, ja. Und oft ist dann zum Beispiel so, der Patient nimmt den Aufklärungsbogen mit, weil er sich nochmal durchlesen will und nicht sofort unterschreiben will. Das ist vollkommen korrekt. Und dann kommt er zum Eingriff und dann wird vergessen, das nochmal zu checken, hat er auch unterschrieben. Und genau das sind die Punkte, die dann wirklich sehr, sehr große Unsicherheit auslösen, zumal wenn was passiert. Und er muss unterschreiben, weil sonst steht der Arzt hinterher da und kann nicht beweisen, dass er dieses Gespräch geführt hat. Ja, es gibt noch andere Dinge. Eigentlich sollte man, ja, kann man jetzt sehen, wie man will, sollte man auch immer was Persönliches noch draufschreiben, gell? Also ein Patient fragt dies und dies nach oder nochmal speziell darüber gesprochen, damit es nicht so aussieht, als ob der Patient einfach nur den Zettel hingehalten bekommt, so wie du es eben gesagt hast, hier unten unterschreiben und wiedersehen, gell? Sondern dadurch wird natürlich für einen eventuell späteren Zeitpunkt dokumentiert. Ich bin hier individuell auf die Fragen vom Patient eingegangen. Und das ist natürlich dann später, wenn es leider, es ist selten, aber es kommt natürlich dann vor, dass Patienten sagen, ich wusste gar nicht, was da gemacht wird und ich bin da gar nicht richtig aufgeklärt worden. Dann hat man da was in der Hand. Also die Unterschrift ist sehr wichtig.
Ja. Markus, das ist jetzt wieder so ein Moment in unserem Podcast, wo eine Information kommt, die so banal ist, aber doch so wichtig. Also diese Individualfragen in den Fragebögen, das wird dem einen oder anderen, der uns jetzt zuhört, auch so gehen, die nerven einfach, weil man sich sagt, was soll jetzt das nur? Soll ich jetzt nur schreiben, wie es mir gerade geht? Oder soll ich jetzt noch irgendwie eine Äußerung zur Praxis zum Besten geben? Aber ich habe es jetzt verstanden. Es geht hier nicht darum zu nerven. Es geht darum, eine Individualität herzustellen, um sicher zu sein, dass der Patient, die Patientin diesen Fragebogen auch wirklich inhaltlich verstanden hat oder wahrgenommen hat.
Richtig. Und um zu dokumentieren, dass ich mich auf diesen Patienten individuell eingelassen habe. Ja. Weil damit schließe ich ja aus, dass ich ihm das, gibt es leider Fälle, dass man einfach sagt, hier, nehmen Sie den Bogen, lesen Sie sich durch und bringen Sie ihn wieder mit. Das ist ja keine Aufklärung, sondern dann sind wir beim Zettel, den wir unterschreiben müssen, bevor wir ins Flugzeug steigen. Und das würde dann eben wahrscheinlich niemand machen, wenn er nicht mit dem Pilot noch gesprochen hat.
Sehr schön. Ich wollte jetzt gerade was sagen, was du mir mal verboten hast vor vielen, vielen Folgen. Deshalb sage ich es jetzt nicht. Ich wollte eigentlich sagen, nee, ich kann es nicht sagen.
Ja.
Du weißt, was ich sagen möchte.
Ich weiß, was du sagen möchtest. Sag's bitte nicht. Ja.
Gut. Also ich sage einfach, ich habe heute wieder mal was gelernt. Und das ist wirklich so. Markus, haben wir es vollständig besprochen oder...
Ja, auf alle
Fehlt Fälle. Fehlt dir noch was?
Nein, also ich glaube, wir haben das sehr, sehr intensiv gesprochen. Und wie gesagt, ist ja eher so ein dröges Thema, gell? Aber freut mich, dass es dich interessiert hat, dass du was gelernt hast. Vielleicht der ein oder andere auch jetzt, wenn er die Folge angehört hat. Und das gehört ja genauso zur Medizin, zu dem Fachgebiet dazu, dass man auch solche, ich sage es mal, technischen, formalen Aspekte, dass man sich da genauso auskennt wie zum Beispiel mit hohem Blutdruck.
Markus, vielen Dank an der Stelle und ich bin mal gespannt, ob du bei dem ein oder anderen Aufklärungsgespräch eine Rückmeldung aus unserer Podcast-Folge kriegst in ein paar Wochen.
Ja, ich auch, Thomas. Vielen Dank.
Also,
bis
danke
zum nächsten
dir.
Mal. Tschüss.
Ciao.
Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Mediziner-Talk rund ums Thema Herzgesundheit.
Produktion der Sounds GbR, Krug und Hecking. Bearbeitung und Musik Tim Hecking.